Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour.
Und ich hoffe, du hast es schon irgendwo mitbekommen im Vorfeld, dass vielleicht Gerüchte gehört, davon gelesen. Einfach nur, dass es dich jetzt nicht, ja, wie aus dem Nichts trifft. Und wir haben jetzt auch ewig überlegt, wie wir einsteigen sollen oder eben nicht einsteigen sollen, ob es da überhaupt die richtigen Worte gibt. Aber willkommen zur letzten Folge der Creepy Hour. Also der letzten, bevor wir in den Oktober starten.
Wie hart lange du sowas ziehst.
Natürlich. Bisschen Angst gehabt.
Naja, das ist ja die Creepy Hour, da muss man ja Angst haben, oder? Ich habe jetzt selbst schon richtig Puls bekommen. Ja, noch lachst du, weißt du? Noch lachst du.
Ich konnte mich auch nicht vorbereiten auf die heutige Folge. Du hast ein Geheimnis drum gemacht. Hast du irgendwas mit Mystery angeteased und dass ich mich überraschen lassen soll? Und keine Ahnung, vielleicht hüpft jetzt hier gleich irgendwas aus der Decke runter und am Pult ist irgendwas versteckt. Irgendwelche Lichter gehen an. Irgendwelche Geister kommen um die Ecke. Ich bin bereit für alles. Hab mein, wie heißen die Dinger von Ghostbusters mit dabei?
Den
Ektoplasma-Gerät-Dingens.
Staubsauger.
Der Gerät. Und freue mich auf das, was jetzt kommt.
Ja, also ich kann schon mal Entwarnung geben, das kann ich mir nicht leisten. Ne? Also man muss jetzt die Kirche auch mal im Dorf lassen.
Gut, aber was kommt denn heute?
Dass ich jetzt hier keinen Aufriss machen kann. Also, pass auf, du bist ja jetzt seit einem Jahr mit dabei.
Ja, stimmt, ziemlich genau.
Mhm. Und mir ist in so manchen Folgen aufgefallen, dass deine Augen manchmal so richtig aufblitzen, wenn ich irgendwas über Urban Legends erzähle.
Das ist auch spannend. Das
ja, und genau aus diesem Grund und weil ja nächste Woche, wie du gerade gesagt hast, ja Creeptober ist und wir uns so ein bisschen einspooken können, habe ich heute mal 5 Urban Legends für dich rausgesucht und die werde ich dir ganz atmosphärisch vortragen und ich bin gespannt, ob du ja die ein oder andere Geschichte vielleicht aus manchen Teilen deines Lebens kennst, vielleicht ja in abgewandelter Form oder zumindest schon mal davon gehört hast, weißt du?
Als ich jung war, hieß das ja noch einfach Gruselgeschichten, die man sich so am Lagerfeuer erzählt hat. Aber haben wir immer gerne gemacht. Mhm. Ich habe kürzlich übrigens gerade festgestellt, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil ich dachte dann, ich wiederhole das Szenario mit meinen kleinen Nichten und habe es halt dann völlig übertrieben und die konnten tagelang nicht schlafen und haben rumgeschrien.
Ja, aber sind ja deine Nichten, hast ja du kein Problem mit, ist doch okay.
Hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich freue mich auf deine Geschichten.
Sehr schön, also hast du Bock drauf.
Tierisch.
Voll gut. Ja, und jetzt für alle, die neu sind oder die einfach nicht wissen, was Urban Legends sind, das sind, so wie es Wolfi gerade gesagt hat, Gruselgeschichten, also moderne Sagen, die sich so erzählt werden. Oft geht es um irgendwelche Szenarien, die schockierend sind, aber teilweise halt irgendwie möglich wären. Und ja, Urban Legends machen aus, dass es meist darum geht, dass man die Geschichte so erzählt, dass man sie, also entweder bewusst oder unbewusst, dass man sie irgendwo mal von irgendwem gehört hat. Also eigentlich geht es immer um einen Freund eines Freundes, dem das mal passiert ist, oder der Tante einer Bekannten oder der Nachbar oder die Lehrerin. Solche Geschichten sind es. Und es sind Geschichten, die dir dann einfallen oder die dir dann wieder in den Kopf kriechen, wenn du sie am wenigsten brauchst. Und die garantieren auf jeden Fall immer Unbehagen. Das sind Urban Legends. Das sind einfach unheimliche Mythen, die so durch die ganze Welt verteilt sind und die uns immer wieder einfallen. Und wie gesagt, ich habe heute mal ein paar rausgesucht. Unter anderem welche, die ganz gut zu Halloween passen, ne, damit wir wieder beim Thema sind. Also schnapp dir eine Tasse Tee, mach das Licht aus und hör genau zu, damit dir nicht irgendwann das Gleiche passiert. Es war das Jahr 1962 und es war die Zeit, in der Halloween noch eine etwas andere Bedeutung hatte. Damals bastelten die Leute ihre eigenen Halloween-Masken. Gips, etwas Sackleine und Farbe. Mehr brauchte es nicht. Manche, die kaum Geld hatten, fragten ihren Nachbarn, ob er noch etwas Hühnerdraht übrig hätte und nutzten Pappmaché, um ihre schaurigen Fratzen zu gestalten. In jenem Jahr sollte jedoch etwas Fürchterliches geschehen. Etwas, das die kleine Stadt nie wieder vergessen würde. Es war eine dieser Städte, in denen jeder jeden kannte.
eine Abschlussklasse mit vielleicht 30 Schülern. Marla, eine Highschool-Schülerin, hatte an diesem Halloween-Abend eine Party geplant. Jeder wusste, dass Marlas Vater ein Trinker war und dass es leicht sein würde, an dem Abend an Bier aus dem Kühlschrank zu kommen. Besonders deswegen, weil Marla in der Schule heimlich jedem, den sie einlud, zuraunte, dass ihr Vater nicht da sein würde. »Es werde wirklich schön, wenn du vorbeikommst«, sagte sie immer wieder mit einem verschmitzten Lächeln. Und so zogen die Teenager in dieser Nacht ihre selbstgemachten Masken auf und machten sich auf den Weg zu Marlas Haus. Die kleinen Kinder, die zum Trick-or-Treaten vorbeikamen, hörten gegen 9:30 auf zu klingeln. Zu diesem Zeitpunkt waren schon einige Flaschen geöffnet und der Alkohol begann zu wirken. Tommy, einer von ihnen, hatte eine neue Polaroid-Kamera und wollte ein Gruppenfoto machen. Alle versammelten sich also im Wohnzimmer, jeder in seiner Maske. Doch da war noch eine weitere Person. Eine Gestalt, die eine schwarze Kapuzenmaske trug, ähnlich der eines Henkers. Niemand wusste, wer es war. Doch dieses Bild, das Tommy mit seiner Kamera festhielt, sollte später von unheilvoller Bedeutung sein. Der Abend wurde später und die Ereignisse begannen sich zu überschlagen. Jemand erinnerte sich später daran, wie er draußen ein dünnes Stäbchen sah, das oben am Fenster befestigt war. Es war seltsam, aber niemand maß dem Bedeutung bei. Manche sagten später, Marla und Tommy hätten sich in ein Schlafzimmer zurückgezogen. Sie waren die Ersten, die gefunden wurden. Von Karen. Ihre Kehlen waren tief aufgeschlitzt, das Blut strömte in kleinen Schüben aus den Wunden. Karen wollte schreien, doch bevor sie den Mund öffnen konnte, spürte auch sie plötzlich einen scharfen Schmerz in ihrem Rücken. Das Messer traf ihre Lunge. Und es sollte Karens letzter Atemzug sein. Dann sah jemand Karen fallen und Panik brach aus. Die Gäste rannten zur Tür, doch die war blockiert. Ein schwerer Stuhl war von außen unter den Griff geklemmt. Auch die Fenster waren mit hölzernen Stäben versperrt. Es gab kein Entkommen. Der Mann mit der schwarzen Kapuze begann, sein Messer geschickt durch die Menge zu bewegen. Blut klebte an der Klinge, doch er hielt es sicher fest. Fast als hätte er diese Bewegung schon 1000 Male geübt. Er tötete mit einer Kaltblütigkeit, die niemand erwartet hätte. 3 weitere Jugendliche fielen ihm zum Opfer, bevor er durch ein Fenster verschwand. Das einzige, das er offen gelassen hatte. Am nächsten Tag fand die Polizei dann Tommys Fotos. Darauf war die Gruppe der Freunde zu sehen. Doch mittendrin die Gestalt mit der schwarzen Kapuzenmaske. Wenige Tage später fand man dann die Maske selbst am Straßenrand auf dem Weg in die Berge. Doch bis heute weiß niemand, wer dieser Mann war. Und der Fall des Halloween-Massakers 1962 wurde nie gelöst.
Oh, du hast das Bild noch reinkopiert. Und das Bild kenne ich. Ich kannte die Geschichte nicht, aber das Bild kenne ich. Und das Bild ist so schon mega gruselig, wenn man sich das anguckt. Weil eben diese einfachen Masken, die sie sich gemacht haben, das hat so eine ganz eigene Wirkung. Und dann noch in Schwarz-Weiß. Und dann eben diese schwarze Kapuzenmaske in der Mitte.
Mittendrin.
Boah, es ist mega gruselig. Also die Vorstellung, dass die alle nicht wissen, wer das in der Mitte ist. Und dann siehst du so ein Bild im Nachhinein, nachdem was alles passiert ist. Und du weißt, du warst vielleicht 5 Zentimeter neben so einer Person oder so. Total freaky.
Aber ich kann dich beruhigen. Also ich habe jetzt mal rumrecherchiert, weil manche Urban Legends basieren ja auf irgendwelchen wahren Geschichten. Es gibt gar keine Belege dafür, dass es dieses Massaker irgendwie mal polizeimäßig, irgendwie, dass es Aufzeichnungen gab oder so, dass das passiert ist. Aber wer weiß, ne? Also es ist ja schon lange, lange her. Und ich will, um ehrlich zu sein, auch gar nicht wissen, wie oft tatsächlich an Halloween gemordet wird.
Das dachte ich eben auch bei der Geschichte, Es wäre halt sehr einfach, weil alle sind verkleidet unterwegs. Wenn man sagt, das war einer mit Maske, okay, da liefen natürlich noch ein paar hundert mehr rum. Und gerade in diesem Szenario, auch in so einem privaten Umfeld, auf einer Feier oder was weiß ich, es wäre so einfach, sich da reinzuschmuggeln.
Vor allem, es schreit ja immer irgendwo jemand. Irgendwie tut ja immer so, als würde irgendjemand anstechen. Richtig, ja. Oder weißt du, so dahinterherjagen oder so. Ich war da auch in meinem Kopf instant bei einer Maze. Also bei einem Horrorhaus.
Ja.
Wie leicht das ist. Also da gibt's ja auch Horrorfilme dazu. Und ich weiß, dass es, ich habe leider keinen Artikel dazu gefunden, aber ich glaube, vor ein paar Jahren gab's auch mal einen Vorfall in Amerika, wo wirklich jemand umgebracht worden ist. Also da, die sind irgendwie aneinander geraten oder so. Und dann gab's einen Toten in der Maze. Aber alleine dieses Szenario, stell mir vor, du gehst durch so ein Horrorhaus und siehst so eine Szene, wie jemand gerade abgemetzelt wird. Und dann denkst du dir vielleicht noch, das ist aber realistisch oder das sieht aber realistisch aus. Also solche Horror-Szenarien habe ich dann schon im Kopf, da wo ich mir denke, so eigentlich auch voll das krasse Setting, das ja wahrscheinlich erstmal nicht auffällt.
Aber sprich, es war jetzt wirklich nur irgendeine Urban Legend, die sich entwickelt hat, wahrscheinlich aus dem Foto heraus, weil es so gruselig ist?
Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Quellenangaben zu diesem Foto gefunden. Also dieses Foto gibt's, wenn man nach dem Halloween-Massaker 1962 googelt. Und da sieht man eben dieses Bild und drunter steht auch nochmal: on Halloween 1962, there was a costume party. The man in the black mask locked all the doors from outside and tried to kill all of them. The man ended up killing only 7 people using a kitchen knife. He was never caught, but the mask was found in 1969. The FBI has it in custody.
Das Schöne, glaube ich, bei so einer Urban Legend, die sich aus so einem Bild entwickelt, natürlich weißt du dann vielleicht auch irgendwann, dass es nicht stimmt. Aber sobald du auf so einer Halloween-Party bist und da ist irgendeine komische Person in der Maske, musst du vielleicht an dieses Bild denken und musst vielleicht drüber nachdenken. Und wenn das jetzt doch jemand
ja, ich sag ja, es ist das, was Urban Legends ausmachen, dass man in solchen Situationen, die eigentlich schön und eigentlich fröhlich sind, dann irgendwelche komischen Geschichten im Kopf aufploppen und man sich genau an diese Geschichten wieder erinnert. Erinnert mich auch total an, kennst du Scream Queens, diese Serie mit
ich
Jamie Lee Curtis?
Ich glaube nicht, nein.
Auch ganz toll und spielt auch so zu Halloween und ne, also ich verstehe diesen kompletten Aspekt und finde es einfach super spannend und es ist eine super coole Urban Legend und umso cooler natürlich, weil es nicht wahr ist und dann kann man da ja schon mal so schöne Spook-Geschichten draus basteln.
Schöner Start hier auf jeden Fall.
Schon, ne? Bist du
ja,
jetzt hooked?
Gefällt mir. Cool. Freu mich, was noch kommt.
Dann würde ich sagen, dann machen wir gleich mal weiter. Wahrscheinlich enttarnt man diese Geschichte schneller als übernatürliche Horrorgeschichte oder als Gruselgeschichte, aber nichtsdestotrotz kann die ganz schön für Unbehagen sorgen. Es ist die Urban Legend der Black-Eyed Children.
Stell dir vor, es ist eine kalte und einsame Nacht. Du bist alleine zu Hause, es ist still, doch dann plötzlich hörst du ein Klopfen an der Tür. Verwundert näherst du dich dem Eingang und öffnest etwas zaghaft. Vor dir stehen zwei Kinder. Ihre Gesichter sind blass, sie tragen einfache Kleidung und irgendetwas an ihnen fühlt sich falsch an. Sie sprechen zwar höflich und bitten um Einlass, vielleicht um einen Telefonanruf oder sie wollen mit dir in dein Auto steigen, um ihre Eltern zu finden. Doch dieses unbehagliche Gefühl lässt dich einfach nicht los. Du schaust also genauer hin. Und dann fallen dir ihre Augen auf. Ihre Augen schwarz, völlig leer, als ob die Dunkelheit selbst in diesen Höhlen sitzen würde. Keine Pupille, keine Iris, keine Sklera. Nur pechschwarze Augen, die dich anstarren, als ob sie deine Seele durchdringen. Dich überkommt ein eiskalter Schauer und dein Instinkt schreit, dass du die Tür zuschlagen sollst. Aber diese Kinder, sie drängen, ihre Stimmen sind ruhig, doch ihre Worte werden lauter, fordernder. Du spürst, dass du sie nicht reinlassen darfst. Denn wenn du einmal den schwarzäugigen Kindern die Tür öffnest, ist nichts mehr wie zuvor. Niemand weiß genau, was sie sind. Manche sagen, es sind Dämonen, andere, dass sie aus den Tiefen des Alls stammen. Aber eines ist sicher, sobald sie vor deiner Tür stehen, gibt es nur eine Regel: lass sie niemals rein. Denn wenn du das tust, stirbst du. Aber bedenke, Wenn du sie ignorierst, werden sie dich für immer heimsuchen.
Ja, das ist schon die Kategorie Gruselgeschichte,
ja, genau.
die man sich erzählt, auch so klassisch irgendwie auf dem Aufbau, ne?
Aber ich finde alleine dieses Nachts-Türklopfen. Weißt du, wenn niemand zu Hause ist, wenn spät nachts ist, wer kann denn jetzt an der Tür klopfen
das
oder
richtig,
klingeln?
Ja.
Ist schon so ein Szenario im Kopf, das schon gut funktioniert, wenn es darum gehen soll, jemanden zu erschrecken. Und ich finde auch Kinder können unfassbar unheimlich sein. Ich weiß, ich kriege hier langsam so einen richtigen Stempel weg, ne?
Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Also ich schlage ja ein bisschen in die gleiche Kerbe, wenn es um dieses Thema geht. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, aber es ist einfach so.
Nee, Kinder sind
so.
Toll, aber Kinder können dann auch echt spooky as
total
fuck sein.
Gruselig.
So, ich habe so viele Videos schon auf Instagram gesehen, wo Kinder irgendwas zeichnen und dann sagen, das ist der Mann, der da in der Ecke hängt.
Oder
irgendwie so, die verkleiden sich und sitzen dann irgendwie da oder flüstern nachts mit irgendwelchen Puppen. Ich finde, das ist schon ein unheimliches Verhalten. Da kannst du jetzt sagen, was du willst. Ist wahrscheinlich aus irgendeinem normalen, erklärbaren Umstand dann raus und Fantasie und ne. Aber mich creept das schon immer so ein bisschen weg. Deswegen finde ich die Vorstellung auch, dass da dann einfach nachts zwei Kinder vor der Tür stehen, die dann ganz schwarze Augen haben, auch sehr, sehr unangenehm.
Wird ja nicht umsonst in so vielen Horrorfilmen verwendet, dass man ein Kind nimmt als Gruselfaktor Nummer eins. Entweder das Verhalten des Kindes oder wie es sich verändert. Und manchmal macht das Kind gar nichts Besonderes.
Ja.
Und es ist trotzdem gruselig.
Ja, seit Damien, das Omen, ne? Wissen wir alle Bescheid.
Ja.
Aber ich finde es auch immer ganz, ganz spannend, um da ja mal die Fahne hochzuhalten. Ich wüsste nicht, ob ich Bock hätte, als Elternteil mein Kind als Schauspieler an einem Horrorfilmset arbeiten zu lassen. Also ich wahrscheinlich schon, aber
du meinst
jetzt
wegen
mal so,
Schäden fürs Leben?
Ja, voll. Und ich muss da immer dran denken, dass die Hauptdarstellerin von dem Evil Dead Remake erstmal nach dieser Szene, da wo sie in so einer kleinen Zwischenwand saß und da so Messer durchgestochen wurden, erstmal einen halben Tag irgendwie nur noch im Trailer saß und gar nicht mehr klar kam. Und da wo ich mir so denke, ich weiß halt nicht, ob du gerade als Kind das so krass unterscheiden kannst, was da gerade passiert.
Ist natürlich schwer zu sagen, wie die Dreharbeiten dann am Ende ablaufen. Ich glaube, man kann diese Szenen sicherlich auch so drehen, dass es dem Kind nicht viel ausmacht, indem man dann geschickt Sachen zusammenschneidet und so weiter, dass das Messer vielleicht nicht wirklich am Hals des Kindes klebt oder was weiß ich. Also das kann man dann sicherlich steuern. Grundsätzlich haben wir ein schwieriges Thema, kleine Kinder in das ganze Showgeschäft irgendwie einzuführen. Und ob es dann ein Horrorszenario sein muss, stimmt, ist schon ein bisschen fraglich.
Es ist anders.
Aber es wäre auch ein bisschen schade, wenn es die ganzen Filme mit Gruselkindern nicht geben würde.
Ja,
von dem her, absolut. Ja, unsicher.
Absolut. Also nee, das ist ja eine ganz eigene Kategorie.
Eigenes Regal früher in der
das
Videothek.
Stimmt, ja.
Damals.
So, Wolfi, nächste so. Urban Legend.
Ja.
Kurz vorab eine Frage.
Ja.
Reist du gern?
Gerne, aber viel zu selten.
Das heißt, du liegst gerne an exotischen Stränden mit einem kühlen Getränk in der Hand und lässt dir die Haut von der Sonne küssen?
Also ich
sag doch jetzt einfach ja.
Oh, ja, ganz genau. Das ist mein Leben.
Ja, aber wer mag das nicht, oder?
Vom Ansatz her ja.
Ja, okay. Dann habe ich da jetzt was für dich. Surprise. Eine Urban Legend, an die du dich sicherlich, also egal wo du hinkommst, beim nächsten Ausflug irgendwie in, egal ob es ein tropischer oder normaler Wald ist, an die du denken wirst.
Du bist im Urlaub, irgendwo tief im Dschungel. Alles ist exotisch, aufregend. Doch als du eines Morgens aufwachst, bemerkst du einen kleinen roten Fleck auf deinem Arm. Ein Insektenstich, denkst du. Nichts weiter. Die Tage vergehen und du merkst, dass die Stelle mit diesem Stich anschwillt. Es pocht und juckt, doch du schenkst dem Ganzen keine große Bedeutung. Eines Abends, als du dich gerade hinlegen willst, spürst du dann, wie diese Beule stärker zu pochen beginnt. Als ob etwas unter der Haut lebt. Du bekommst Panik, weißt nicht, was du tun sollst. Wie in Trance starrst du auf die Stelle deines Körpers, die sich mittlerweile wie ein Teil anfühlt, der gar nicht mehr zu dir gehört. Dann plötzlich ein reißender Schmerz. Du schreist, schließt kurz die Augen und als du wieder hinunterblickst, siehst du, wie die Wunde aufplatzt. Etwas bewegt sich, krabbelt. Kleine schwarze Punkte, es sind Spinnen. Dutzende winzige Spinnen, die aus deiner Haut kriechen. Die Legende besagt, dass einige Spinnen zubeißen, um ihre Eier unter die Haut des Wirtes zu legen, also quasi in die Wärme deines Körpers. Und sobald die Spinnen schlüpfen, brechen sie aus und bahnen sich den Weg durch deine Haut. Was würdest du tun, wenn es dir passiert? Würdest du den Biss ignorieren oder spürst du bereits das Pulsieren unter deiner Haut?
Ich weiß ja gar nicht, ob das eine Urban Legend ist.
Glaubst du daran?
Naja, ich glaube zumindest, dass Tiere irgendwelche Eier in den Körper ablegen können und die ja dann irgendwann ausbrechen können. Gibt es doch,
unter, oder? Die Haut weiß ich nicht. Na klar, also es gibt ja Bandwürmer und alles Mögliche, was du im Darm irgendwie dann auch als Wirt beherbergen kannst. Was ich schon ganz oft gesehen habe, waren zum Beispiel Videos von Spinnen, die in Ohren gesessen sind, da wo man dann so Wasser reinträufelt und die dann rausspazieren. Das finde ich immer ganz eklig. Also von daher, ja, ich glaube schon auch, dass es halt Parasiten gibt, logisch. Also das ist ja kein Geheimnis, das stimmt ja wirklich. Aber ob die jetzt unter die Haut gehen, weiß ich
nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass eine Spinne da irgendwie
aufplatzt.
Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch wieder interessant, dass Spinnen und Insekten an sich einfach einen riesen Gruselfaktor mit sich bringen. Ne? Also ist ja nicht umsonst, haben alle Angst vor so einer kleinen Spinne in der Ecke, was sich logisch weiter niemand erklären kann. Das treibt so eine Geschichte natürlich weiter vor. Ja.
Total. Ja, aber ich finde Spinnen im Allgemeinen auch, so wie du es gerade sagst. Ich hatte zum Beispiel immer, und die kennst du wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich wieder so eine Mischung aus Urban Legend und gibt's halt wirklich mal zum Beispiel diese Pflanzen mit dieser Kokosnuss unten drin. Weißt du, kennst du die vom Baumarkt? Diese Palmen, die unten so eine Kokosnuss dran haben. Genauso wie Bananen im Supermarkt.
Ja.
Das war immer so ein Gefahrenherd für mich, weil ich immer dachte, da springt jetzt gleich eine Vogelspinne raus. Bei den Bananen ist es ja, stimmt's ja? Und ich glaube, bei diesen Kokosnusspalmen-Dingern halt auch. Und da, wo ich mir immer dachte, immer wenn meine Mama irgendwas nach Hause gebracht hat, so, die Pflanze mag ich nicht, da wohnt eine Spinne drin. Und dann gab es auch, ich weiß es noch, da war ich wirklich ein Kind und dann waren wir auch mal irgendwann zu Besuch und dann hat auch eine Freundin meiner Mama, glaube ich, erzählt, so, ja, sie hat sich da eine neue Pflanze geholt und sie ist jeden Tag wahnsinnig geworden. Weil ständig, wenn sie an dieser Pflanze vorbeigegangen ist, lag Erde vorm Topf. Und dass da halt was gebuddelt hat drin. Also dass da, weil die Spinne halt immer rein und raus in diese Erde gelaufen ist. Und das ist für mich so eine 1A Urban Legend. Konnte nie bewiesen werden, gab's bestimmt schon mal irgendwo, aber es ist immer irgendjemandem passiert, den du kennst.
Ich hatte zumindest mal eine Spinne, bei der ich dann auch sehr vorsichtig war. Wir hatten mal über irgendeine Plattform, ich weiß es nicht mehr, so einen großen Stierkopf gekauft. So einen echten. Beziehungsweise als wir ihn gekauft haben, waren wir uns noch unsicher, ob er echt ist, weil er relativ günstig war. Der kam aus den Niederlanden, soll aber ein mexikanischer Stierkopf sein. Und dann kam der an und wir ausgepackt, so ein Riesenteil. Und so, oh yes, er ist echt. Das war erstmal das Positive. Und in der Kiste war dann tatsächlich eine Spinne drin. Und dann hast du natürlich dieses Kopfkino. Okay, das kam jetzt aus den Niederlanden.
Das ist eine mexikanische
Spinne. Aber eigentlich ja ein mexikanischer. Und was da so alles lebt. Und dann ist die Spinne natürlich abgehauen und hast du sie nicht mehr gefunden und so. Und das war natürlich mega aufregend. Also die war jetzt nicht Vogelspinnen groß, aber es war einfach nur dieser Exotenfaktor, den sie mit sich trug. Und ja, bei Pedro eben da mit dabei war. Wir nennen ihn Pedro.
Pedro, ach schön. Ja, ach, ich fühl's.
Ein bisschen klischeebelastet.
Ich fühl's ja, ich habe ja so einen Jakob-Schafschädel zu Hause.
Auch schön, auch
ja,
schön.
Ja, total. Wieder auch Sachen, die wahrscheinlich sonst niemand so, oder vielleicht ein paar Leute noch verstehen.
Dieser Hörergruppe
für alle anderen
vielleicht
ein bisschen, oh, sind die weird. Nee, aber total schön.
Ja.
Voll gut. Aber ich finde, bei Spinnen ist es auch immer das Unheimlichste. Wenn du sie siehst, ist noch alles gut. Aber wenn du weißt, dass sie da sind und dann sind sie plötzlich weg, das ist das Schrecklichste auf der Welt.
Einschlafen, wenn du weißt, sie ist im Zimmer.
Mhm. Und da gibt's ja auch diesen Mythos, dass wir ja durchschnittlich im Leben, weiß ich nicht,
das
wie viele
ist kein
Spinnen,
Mythos.
Das wurde einfach mal in Umlauf gebracht,
weil
man sehen wollte, wie leicht es ist, solche Sachen als Fakten zu verkaufen. Ich glaube, das ist irgendwann mal in den 70ern passiert oder so. Und seitdem, ich ja auch, früher immer so, der hat es doch wissenschaftlich bewiesen, dass man irgendwie 7 Spinnen im Durchschnitt seines Lebens irgendwie isst in der Nacht. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein Mythos.
Ernsthaft?
Das wurde einfach mal durch eine Studie in Umlauf gebracht, um zu sehen, wie schnell sich so Fake-Fakten vermehren. Und heute sitzen wir immer noch alle da. Ja, kannst du googeln.
Glaube ich dir, aber das wusste ich nicht.
Mhm.
Das ist ja mega spannend.
Siehst du mal.
Es macht ja auch irgendwie Sinn, dass man irgendwelche, so Mund auf, klettert das rein und du machst halt Mund zu, dass das dann passiert.
Aber dann können die ja auch jeden Abend in deine Nase kraxeln.
Ja.
Die sehen die schon so mit gestopften Nasenlöchern und Ohren schlafen.
Oh,
aber dann ist der Mund offen, weil irgendwie muss der atmen. Mit einem Schnorchel vielleicht.
Spannend. Hier werden nicht nur Geschichten erzählt, es werden auch aufgeklärt.
Dr. Blackcraft, bitte.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Gibt es denn noch eine?
Noch eine Urban Legend?
Ja.
Ja, aber natürlich, natürlich. Ich glaube, die nächste Urban Legend kennt tatsächlich jeder. Von daher bin ich sehr gespannt, was du zu sagen haben wirst.
Es ist eine kalte, stürmische Halloween-Nacht. Der Wind heult durch die Gassen und raschelndes Laub wirbelt in der Dunkelheit. Kinderlachen füllt die Straßen, während ihre Taschen schwerer werden, beladen mit Süßigkeiten. Doch über der Stadt schwebt etwas Dunkles, etwas Bedrohliches, etwas Unheilvolles. In einer Zeit, in der Halloween voller Unschuld und Freude war, geschah etwas, das so gemein und abgrundtief böse war, dass es alles bis heute verändern sollte. Dabei war es doch so einfach. Ein Kostüm, ein Klingeln, ein Trick or Treat. Immer gefolgt von der süßen Belohnung. Doch diese unschuldige und schöne Tradition wurde zu einer Chance für jemanden, dessen Belohnung sehr viel finsterer war, als man es sich jemals hätte vorstellen können. Am Rande der Stadt, wo der alte Mann lebte, den jeder mied, nahm das Böse an diesem 31. Oktober Gestalt an. Keiner wusste viel über ihn, aber an Halloween öffnete auch er seine Tür, wenn es klingelte. Auch er verteilte Süßigkeiten. An diesem All Hallows Eve reichte der Mann den kleinen Hexen, Vampiren und Monster der Stadt seine bunten und verlockenden Süßigkeiten. Doch in diesen Süßigkeiten, da lauerte der Tod. Nach und nach brachen die Kinder in den Straßen der Kleinstadt zusammen. Ihre kleinen Gesichter wurden bleich und ihr Atem stockte. Es war das Gift, das in dieser Nacht in dieser Stadt Einzug hielt, versteckt in den süßen Gaben eines alten Mannes. Von diesem Tag an war Halloween nie wieder dasselbe. Die Legende des Candymans verbreitete sich und erfüllte die Menschen mit Angst, sobald sich der Herbst nur durch eine kalte Brise ankündigte. Heute noch, wenn die Dunkelheit hereinbricht und die Kinder ihre Masken aufsetzen, bleibt eine Frage. Ist die Schokolade, die du da gerade isst, wirklich nur eine süße Belohnung, Teil einer alten Tradition? Oder steckt der Candyman noch irgendwo da draußen, lauernd, wartend, bis du hineinbeißt? Bist du mutig genug, um Süßes zu fordern, oder läufst du in der Dunkelheit davon?
Ganz großer Klassiker. Also kannte ich natürlich, ich glaube, die kennt jeder, der sich so ein bisschen mit Halloween und dem ganzen Drumherum irgendwann mal auseinandergesetzt hat. Und ich verstehe auch den Ansatz, wie so eine Urban Legend hochkommen kann, ob das jetzt Eltern waren, die ihre Kinder einfach nur beschützen wollten, um ihnen so ein bisschen die vertraut nicht jedem Nummer mitzugeben. Mhm. Kann ja gut sein, dass das daher kam. Aber gehört hat die wahrscheinlich jeder mal irgendwie.
Ja, es war mein Halloween-Kostüm tatsächlich letztes Jahr.
Stimmt, ich erinnere mich. Du hattest aber...
Ich hatte Rasierklingen drin, weil das gibt es ja auch quasi. Ja, ne? Also einfach die Candies mit Rasierklingen irgendwie gespickt sind. Und das war mein Halloween-Kostüm letztes Jahr. Und umso krasser ist es jetzt, dass ich mit dem Ursprung um die Ecke komme.
Okay.
Weil es ist nicht nur eine Urban Legend. Dieses Ammenmärchen, woran wir, glaube ich, alle gerne glauben, wenn es um sowas geht, hat einen Ursprung und der Ursprung, der trägt sogar einen Namen und zwar Ronald Clark O'Brien. Am 31. Oktober 1974 machte der sich nämlich auf den jährlichen Süßigkeitenstreifzug durch die Nachbarschaft in Pasadena, Texas, kennen wir auch noch vom Truckstop-Killer. O'Brien begleitete seinen Sohn Timothy und seine Tochter Elizabeth und zwei Nachbarskinder bei deren Trick-or-Treat-Tour. Und während die Kinder also fröhlich von Haus zu Haus zogen und immer mehr Schokolade und Bonbons und andere Süßigkeiten in ihre Taschen packten, kamen auch sogenannte Pixie-Sticks hinzu. Das sind diese Dinger, die aussehen wie Strohhalme und mit so Bonbonpulver gefüllt sind oder so Brause.
Stimmt,
kennst du, ne?
Genau.
Ja, und diese Pixie-Sticks, die gab's nicht von irgendwelchen Menschen aus der Nachbarschaft, sondern diese Pixie-Sticks, die kamen direkt von Ronald Clark O'Brien, also sprich dem Papa von den beiden Kindern. Der sorgte dafür, dass 5 Stück von diesen Sticks in die Tüten der Kinder aus dieser Gruppe wanderten, also auch in die Tüten seiner eigenen. Was keiner zu diesem Zeitpunkt wusste, da befand sich nicht nur Bonbonpulver in diesen Sticks. Es war vielmehr eine tödliche Mischung aus Zucker und Cyanid.
Ach.
Und nichts ahnend, welche Gefahr also zwischen diesen Süßigkeiten lauert, fand der Halloween-Abend dann irgendwann Ende. Die kamen alle zu Hause an. Und ich glaube, wir können das alle nachvollziehen. Man hat das dann alles gesammelt über den Abend als Kind. Natürlich will man davon naschen. Ne? Wer wird uns jetzt
logisch,
wahrscheinlich auch
deswegen
nicht
deswegen macht man es ja.
Ja, und so war das natürlich auch bei den O'Briens zu Hause. Während die Schwester von Timothy nichts essen wollte, wollte Timothy aber am liebsten gleich die ganze Tasche leer essen und bettelte quasi seinen Vater darum an, die Errungenschaften des Abends probieren zu dürfen. Darunter auch der besagte Pixie-Stick, den er ja von seinem Vater bekommen hat. Und als er den nicht aufbekommen hat, half ihm sein Vater sogar noch dabei. Aber kaum in den Mund geschüttet, hat der junge Timothy dann gemerkt, dass dieser Pixie-Stick einen unglaublich bitteren Beigeschmack hatte. Und anstatt dieses Pulver auszuspucken, hat ihm sein Vater sofort Kool-Aid zum Runterspülen gereicht, also quasi so ein Limo-Süßzeug. Und als das Pulver dann im Magen von Timothy angelangt war, verspürte der sofort Bauchschmerzen. Kurz darauf musste er sich mehrfach übergeben und verlor dabei auch das Bewusstsein. Und eine Stunde, nachdem er das Pulver von diesem Pixie-Stick geschluckt hatte, war der kleine Timothy tot. Er hat es nicht mal mehr ins Krankenhaus geschafft. Die anderen verteilten Pixie-Sticks aus dieser Fünfer-Kollektion wurden zum Glück in dieser Nacht nicht angerührt. Wäre das nämlich der Fall gewesen, hätte es mehrere tote Kinder an diesem Halloween in 1974 gegeben. Und da schnell klar war, dass der junge Timothy vergiftet wurde, wurden alle Süßigkeiten eingesammelt. Und da schnell klar war, dass der Junge vergiftet wurde und wohl etwas von diesen gesammelten Süßigkeiten schuld daran war, wurden diese dann alle aus der Gruppe sichergestellt und getestet. Also alle Süßigkeiten wurden von der Polizei abgeholt. Und dann wurde festgestellt, dass alle diese 5 Sticks mit einer sehr hohen Dosis Cyanid versetzt waren. Also mit so einer hohen Dosis, dass man damit sogar mehrere Erwachsene hätte töten können.
Aber jetzt mal einen Moment. Also erstmal heftig, wusste ich nicht. Aber ich habe mir diese Pixie-Sticks jetzt mal angeguckt. Wie um Himmels Willen hat er das gemacht? Hat er die neu umverpackt oder so? Ich meine, das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, der hat sie geöffnet und dann eben das Pulver gemischt. Also er hat das Cyanid quasi mit in dieses andere Pulver gemischt und hat es dann mit einer Heftklammer wieder zugemacht. Ich habe mich auch gewundert, dass da nichts rausgerieselt ist. Aber deswegen hat es der Junge wahrscheinlich auch so schlecht aufbekommen. Also er hat es quasi nochmal neu verpackt, neu zugemacht.
Okay, am Ende auch nicht ganz so wichtig. Ich meine, wichtiger ist, warum?
Das ist einfach so unvorstellbar, dass jemand seine eigenen Kinder umbringt, weil er wollte es ja nicht nur mit seinem Sohn, er wollte ja auch seine Tochter umbringen. Ja, wie sich rausstellte, hatte der Familienvater tatsächlich super, super viele Schulden, weswegen er eine Lebensversicherung auf seine Kinder abgeschlossen hatte, mit dem Ziel eben beide aus dem Weg zu räumen und dann mit dem Geld ein schönes Leben zu haben. O'Brien wurde dann als Kindermörder der Prozess gemacht und in der Presse reißerisch als Candyman betitelt. Daher kommt quasi diese ganze Geschichte. Am 31. März 84 wurde er dann schließlich hingerichtet. Es gab sogar mal kurz den Termin des 31.10., um da quasi seine Kinder zu rächen. Das wurde aber mehrfach verschoben. Aber seit diesem Tag erhielt das Trick-or-Treaten auf jeden Fall, wie die tödliche Süßigkeit selbst, einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack, weil man sich nie sicher sein kann, ob die Süßigkeiten, die man da von Fremden bekommt, halt wirklich sicher sind.
Krass. Also wusste ich nicht, dass da wirklich so ein Fall dahinter steckt und dass sich daraus dann diese Urban Legend, die ja dann nur noch eine halbe ist, entwickelt hat.
Also ich glaube, die gab es vorher schon.
Ah, okay.
So, und er hat es dann umgesetzt, aber das alles hat natürlich einander...
Es füttert das natürlich extrem. Genau. Und dann die Abwandlung eben mit den Rasierklingen, wie du es letztes Jahr auch im Halloween-Kostüm hattest und so, das kennt man. Ja. Und hat vielleicht aber das Gute, dass manche vielleicht wirklich ein bisschen vorsichtiger unterwegs sind, wenn sie in dieser Nacht von Haus zu Haus rennen.
Absolut. Nee, ich muss auch sagen, das ist ganz, ganz unheimlich.
Wenn ich dich so angucke, war es das noch nicht für heute?
Nein.
Du hast noch eine im Angebot.
Ich habe noch eine im Angebot.
Okay.
Eine, die mich tatsächlich ganz lange verfolgt hat, die hat mich nicht mehr losgelassen. Vielleicht aus dem Umstand raus, dass es auch einen Hund betraf, aber das ist so eine Geschichte, die, ich weiß auch nicht, ob die mal in abgeschwächter Form in irgendwelchen Nickelodeon-Geschichten, Halloween-Geschichten dann mal vorgestellt wurden. Seitdem ich klein bin, hat die mich so bekommen, die Geschichte. Und ich bin gespannt, ob du die schon jemals gehört hast.
Es war eine dieser Nächte, die sich ungewöhnlich lang und kalt anfühlten. Die Stille war trotz des Fernsehers so präsent. Und selbst die kleinen Lampen in ein paar Ecken halfen nicht dabei, das Dunkel aus dem Wohnzimmer zu vertreiben. Laura saß auf der Couch und ließ sich von einem alten Film berieseln. Neben ihr schnarchte friedlich ihr treuer Hund Benji. Es war schon spät, viel später als gewöhnlich. Laura streckte sich und sah auf die Uhr. 12:30. Es war dringend Zeit, ins Bett zu gehen und diesen bedrückenden Abend nun ein Ende zu bereiten. Viel zu müde rief Laura ihren Hund, um mit ihm nach oben zu gehen. Benji trottete wie immer dicht hinter ihr. Sie fühlte sich wohl in seiner Nähe. Mit ihm an ihrer Seite gab es nichts, vor dem sie sich hätte fürchten müssen. Als sich Laura also ins Bett legte, sagte sie gute Nacht zu ihrem Vierbeiner und der rollte sich unter dem Bett wie immer zu einem kleinen, süßen Fellknäuel zusammen, während er noch einmal ganz fest schnaubte, um sich dann unter seinem Frauchen zu entspannen. Laura war gerade eingeschlafen, als plötzlich... Was war das? Ein unheimliches Gefühl machte sich in Laura breit und ihre Nackenhaare stellten sich auf. War da etwa jemand im Haus? Sie hielt den Atem an, lauschte, aber das Geräusch verstummte. Nun hörte sie nur noch Benjis leichtes Schnarchen von unter dem Bett. Er war bei ihr, ihr treuer Hund. Er schien nicht alarmiert zu sein. Bestimmt war alles in bester Ordnung. Laura atmete einmal noch tief durch und die Spannung löste sich. Sie ließ ihre Hand aus dem Bett hängen und suchte in der Dunkelheit nach dem vertrauten Fell. Sie fing an, Benji mantraartig zu streicheln. Und der leckte die Hand seines Frauchens ab, um ihr zu zeigen, dass alles okay war. Durch diese Berührung fand Laura schnell wieder in den Schlaf. Bis plötzlich. Laura riss ihre Augen in der Dunkelheit weit auf. Was war das? Dieses Geräusch, als käme es direkt von der Zimmertür. Da war es wieder. War es ein Kratzen oder ein Schleifen? Ihr Herz setzte einen Schlag aus. Sie hörte, wie ihr das Blut in den Ohren rauschte und sie war schweißgebadet. Laura versuchte kurz zu überlegen. Vielleicht war es ja Benji, der raus wollte. Aber dieses Geräusch war unregelmäßig und irgendwas schien da noch irgendwie zu klappern. War es Metall auf Metall? Zögerlich ließ sie nochmal die Hand unters Bett fallen. Benji war sofort zur Stelle und leckte ihr wieder über ihre Hand. Mit dem Wissen, dass ihr Hund bei ihr war, nahm sie nun all ihren Mut zusammen, schob die Decke zurück und stand auf. Mit ihrer Hand tastete sie in der Dunkelheit nach dem Lichtschalter. An der Innenseite der Tür, dort wo sonst ihre Hoodies an einem Haken hingen, dort hing ihr geliebter Benji. Sein Fell war blutdurchtränkt und sein lebloser Körper baumelte am Halsband, welches am Haken befestigt war. Seine kleine Hundemarke klapperte, während es so wirkte, als hätte man ihn dort gerade erst platziert. Aber nun dämmerte es Laura. Wer oder was hat dann gerade ihre Hand abgeleckt? Langsam drehte sie sich von der Tür zum Bett. Das Bett hinter ihr, in dem sie eben noch schlief, wirkte plötzlich bedrohlich, wie ein schwarzes Loch, das sie verschlingen könnte. Sie hatte keine Wahl. Sie musste nachsehen. Laura war bewusst, dass sie nicht alleine war. Jeder Instinkt in ihr schrie wegzulaufen, doch ihre Füße bewegten sich wie von selbst. Sie näherte sich dem Bett und ihre Hand zitterte, als sie den Stoff des Bettlakens hob. Langsam beugte sie sich nach unten und senkte ihren Kopf. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als ihre Augen sich unter das Bett schoben und in der Dunkelheit nach einer logischen Erklärung suchten. Da sah sie es. Sie blickte direkt in eine dunkle Fratze. Eine Fratze, die man sie nicht mal in seinem finstersten Albtraum erwartet, mit einem widerlichen Grinsen auf den Lippen. Laura schrie, doch plötzlich griff die Gestalt nach ihrer Hand. Ihre Finger verkrampften sich, die Kälte kroch ihre Hand hinauf. Das Grinsen der Gestalt verzerrte sich zu einem grotesken und widerwärtigen Lachen, während Laura verzweifelt versuchte, sich loszureißen. Mit einem letzten schrillen Schrei spürte sie, wie die Kälte sie umklammerte und sie in das Dunkel unter dem Bett zog. Nun war nur noch das leise, keuchende Atmen der Gestalt zu hören. Niemand würde Laura je wiedersehen. Nun wissen wir, dass nicht alles, was uns beruhigt, auch wirklich sicher für uns ist.
Zwischendrin habe ich mich ja gefragt, ob diese Geschichte auch der Ursprung ist, warum du deine Hand auch nicht aus dem Bett hältst, wenn du schläfst. Davon hatten wir es schon ein paar Mal hier in der Creepy, dass du es absolut nicht anpacken kannst, dass da irgendwas greift oder so. Jetzt in dem Fall wurde von was auch immer daran geleckt. Aber hat das damit zu tun vielleicht?
Ich weiß es nicht, aber ich finde die Vorstellung so unheimlich. Oh Gott, also wirklich, das ist so, die verfolgt mich nachts, die Geschichte.
Die ist wirklich mega gruselig, kannte ich nicht. Habe ich zum ersten Mal gehört und bekommt durch dieses Lecken so eine ganz andere Dimension.
Ja. Ganz komisch. Was habe ich denn da die ganze Zeit gestreichelt? Was hat mich denn da ich finde es ganz schlimm. Weil du dann plötzlich, und das meine ich immer, wenn wir über solche Sachen sprechen, wenn dir plötzlich bewusst wird, dass da irgendwas komisch ist, dass zuerst alles völlig fein ist und du gehst in dein Bett und sind deine sicheren vier Wände und auf einmal zoomst du gefühlt so von dir raus und guckst auf dich und stellst dann fest, es ist wie wenn du zu lange in einem dunklen Raum sitzt oder draußen ist es noch hell und es wird langsam dunkel und dann plötzlich dieser Gedankenblitz, jetzt aber schon ganz schön dunkel hier drin.
Ja,
und,
ja.
Ne, und dann fühlt man sich auf einmal so beobachtet. Und das kriegt mich so. Das kriegt mich so an dieser Geschichte, dass dir dann, du findest diesen Hund und es ist ganz schrecklich und es macht dir Angst. Und dann dieser Gedankengang, warte mal, was ist denn dann da unter meinem Bett? Boah.
Die Geschichte ist natürlich so übertrieben, dass man sie natürlich erstmal jetzt nicht als wahr mitnimmt oder so. Aber wie du schon sagst, es kommt die Situation, in der man sich an Bruchstücke davon erinnert, an Szenen davon erinnert, an Kleinigkeiten davon erinnert. Und es hilft einfach, solche Urängste weiter aufzubauen.
Vielleicht ja aber auch, dass man vorsichtiger ist. Ich finde ja schon, dass diese ganzen Urban Legends ja schon immer darauf ausgelegt sind, dass wir einfach vorsichtiger und umsichtiger durchs Leben gehen. Egal, ob es jetzt ist, nimm nicht keine Süßigkeiten von Fremden an, ne? Solche Geschichten.
Lass deine Hände nicht aus dem Bett runterhängen.
Lass deine Hände nicht aus dem Bett hängen. Lass vielleicht einen Insektenstich mal untersuchen. Solche Geschichten. Kann man ja auf alles Banale runterbrechen. Geh mir ja zum Arzt. So, löffel deine Suppe aus, weiß es nicht, keine Ahnung.
Am Ende wurden sie nur erfunden, um Kinder zu erziehen. Sprich's doch aus.
Könnte ja sein. Also das waren jetzt die 5, die ich mir vorbereitet habe, aber dieses Thema ist ja noch so viel größer. Und jetzt würde mich ja echt mal interessieren, Wolfi, welche kennst du denn noch so? Also ganz jetzt ungeskriptet und unvorbereitet, lass uns einfach drüber talken, welche Urban Legends kennst du?
Also ich kenne nicht so viele explizit. Eine hat mir meine Schwester immer vorgetragen und dadurch habe ich sie natürlich auch geglaubt. Wir haben früher in der alten Wohnung an so einem kleinen Bach gewohnt und der Bach ging danach unterirdisch weiter durchs Dorf und kam dann irgendwann in den Rhein raus und ist dann ins Wasser geflossen. Und natürlich lebte etwas.
Es.
Das nicht, aber etwas lebte in diesem Bachlauf
in der
drin.
Kanalisation.
Und das hat sich dann immer ein bisschen gewandelt, je nachdem, wer die Geschichte erzählt hat. Ich glaube, dem Krokodil kennen das viele, das auch in Großstädten.
Kommt, glaube ich, aus New York, weil Leute da alles irgendwie die Toilette runterspülen.
Halt auch mal so kleine Krokodile und die wachsen dann und werden größer. War bei uns auch Thema, dass da ein Krokodil ist. Dann war aber auch mal irgendwelche anderen Tiere, ich krieg sie nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall war immer das Thema, du darfst da nicht mal durch dieses Gitter die Hand reinstecken.
Ja,
Also sonst ist da die Hand weg.
Aber so entstanden doch die Ninja Turtles, oder nicht? Waren doch auch 4 Schildkröten, die
das Klo.
Ja, oder?
Stimmt.
Ja, siehst du mal.
Na, wie heißen sie? Wie hoch ist dein Nerdfaktor?
Donatello.
Michelangelo.
Michelangelo.
Raphael.
Ich kenne nur Master Splinter.
Und dann verließen sie ihn.
Ja, siehst du mal. Aber ja, genau sowas.
Und das hat wieder den gleichen Kern, was du vorhin schon meinst. Pass ein bisschen auf, wenn du am Wasser spielst und geh nicht zu den Tunnel rein.
Das war's. Aber ich hatte das auch als Kind am See.
Okay.
Weil da dann sowas in der Schule erzählt wurde, dass da Krokodile oder irgendwelche krassen Fische ausgesetzt und Piranhas und so Sachen, die gar nicht in so einem Süßwassersee überleben können. Aber gibt ja auch Süßwasserkrokodile, habe ich gelernt, ne? Gibt's
nur nicht bei uns.
Nee, Quatsch, es gibt Salzwasserkrokodile. Es gibt auch welche, die im Meer schwimmen.
Okay, so.
Das fand ich unheimlich. Weil ich immer dachte, wenn, dann wäre die größte Sorge ein Hai, aber nope.
Waller sind das große
Waller sind auch, die fressen Enten.
Sie fressen vor allem kleine Kinder und die fressen dann selber, ist ja ein bisschen auch der Mythos. Also wir haben bei uns auch diverse größere Seen, wo halt auch diese Riesenwaller mit, wie groß sind die? 1,5 Meter ja manchmal, die sind ja wirklich groß.
Die sind riesig,
und ja, die können auch theoretisch mal irgendein kleines Tier oder so verschlucken, was sie aber eigentlich nicht machen. Das ist ja nicht ihr Speiseplan.
Ja.
Und es hat auch noch nie ein Waller ein Baby nach unten gezogen und aufgefressen, aber das ist auch so eine
Legend. Aber es ginge rein theoretisch, würde's
von der Größe würde es gehen, ja.
Ja, und ich glaube, das ist genau immer der Punkt.
Ja.
Und ich bin mir auch sicher, weil du gerade gesagt hast, ich kenne gar nicht so viele. Ich glaube, du kennst mehr, als du denkst. Du weißt
ich denke nur, die sind alle wahr.
Dass es Urban Legends sind. Weil, pass auf, anderes Beispiel, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist. So One-Night-Stand-Geschichten.
Okay.
Weil es eben einfach ganz, ganz viel Scheiße da draußen gibt. Aber eine oder zwei Sachen, die wiederholen sich immer wieder. Zum Beispiel, ein Typ lernt ein Mädel in einer Bar kennen, die gehen ins Hotel, er wacht am nächsten Tag auf in einer Wanne voll Eis und ihm fehlen Nieren. So diese Geschichte.
Also quasi von Organräuber.
Genau.
Ja, okay.
Man hat immer verführt von einer hübschen Frau in einer Bar. Und umgekehrt gibt es das Ganze zum Beispiel mit, Frau hat einen One-Night-Stand mit einem Typen, geht 2 oder 3 Wochen später zum Frauenarzt, fühlt sich ganz unwohl. Der Frauenarzt untersucht sie, holt sie dann rein und sagt, er muss jetzt sofort die Polizei verständigen, weil in ihr quasi Rückstände von Leichen gefunden worden sind, die auf Nekrophilie hindeuten. Was bedeutet, dass der Typ, mit dem sie was hatte, Leichen im Keller hatte, an denen er sich verging. Also das ist zum Beispiel immer wieder so eine Geschichte, die hochploppt oder dann eben diese Dexter-Geschichte, dass man jemanden eingeladen hat, die Person im Wohnzimmer gelassen hat, plötzlich klopft es in der Nacht am Zimmer, du lässt ihn aber nicht rein, erst am nächsten Morgen rausgehst, ist alles eigentlich aufgebahrt, um dich zu zerstückeln. Also solche Geschichten, gerade im Dating, also woran ja ganz oft irgendwas auch dran ist so, aber die habe ich schon so oft gehört, dass dann Freundinnen meinten, das ist wirklich schon mal einer Freundin von mir passiert. Also das ist so auffällig, dass es ganz oft eben vorkommt.
Oder auch auf Personen bezogen, also das hat mir dann auch regelmäßig so, ich komme ja so wirklich vom Land, so einem kleinen Dorf und dann gibt es halt manchmal auch seltsame Personen, die sich ein bisschen komisch verhalten und dann sagt halt irgendwann mal jemand, was der und der so macht und der lockt dich nach Hause und
so
lädt dich
wirklich
zum Spaghetti-Essen ein und so diese Nummern und so und das war Fakt. Ne? Das,
ja,
und
damit kannst du ja auch Leben zerstören.
Definitiv,
ne?
Aber weil da halt war nichts so dran. Aber das Leben von dem war völlig am Arsch. Ja,
ja, das ist das Schlimme.
Ja.
Auch eine ganz krasse Nummer, weiß ich nicht, ob du die schon gesehen hast, das ist eigentlich so eine neuere Urban Legend, kommt aber wohl auch irgendwie aus den 80ern, aber hat sich jetzt durch TikTok wieder wie ein Lauffeuer verbreitet. Der schwarze Krankenwagen. Hast du dazu schon mal was gesehen?
Den kenne ich nicht.
Dass wenn du einen schwarzen Krankenwagen auf der Straße siehst, musst du weglaufen, weil das ist kein Krankenwagen, sondern die nehmen dich mit und nehmen dir in diesem umgebauten Krankenwagen Organe. Eben auch wieder Organraub.
Okay.
Und dann gab es auch Sichtungen davon, weil es halt in manchen Ländern irgendwie schwarze Krankenwagen gibt, aber irgendwie bestätigt ist es nicht. Und es gab auch in Deutschland noch keine Sichtungen. Musst du mal TikTok durchsuchen. Das ist auch so eine ganz top aktuelle Urban Legend, der schwarze Krankenwagen.
Ich achte mal drauf auf dem Heimweg.
Ah. Ja, und wenn du einen siehst, dann lauf weg.
Ich klopfe das mal, ich will wissen, ob da was dran ist.
Klopf mal, ja, stimmt. So, Entschuldigung.
Stimmt das eigentlich?
Du kannst ja dann verhandeln, vielleicht kannst du helfen.
Ich sag einfach, wo du wohnst und dann kriegen wir das schon hin. Oh, der Blick des Todes.
Ja, besser ist es. Oder hier Babysitter-Albtraum. Hast du doch bestimmt auch schon mal gehört, da gibt's Filme drüber, dass jemand auf Kinder aufpasst und dann ist noch jemand im Haus, egal ob er jetzt nach Screammanier anruft und sagt, ich bin im Haus oder plötzlich auf der Treppe steht oder so. Auch so ein ganz gängiges Ding.
Also ich kenne es aus den Filmen, ich bin mir nicht sicher, ob ich so in dem echten Leben-Kontext, also Urban Legend-mäßig
kenne
oder nicht.
Ja. Und auch so meine Lieblings-Urban Legend mit Babysittern ist ja immer noch die von der Clown-Statue.
Erzähl.
da wo ein Mädel mit zwei Kindern alleine gelassen wird und die geht dann irgendwann hoch und will Fernseh gucken im Schlafzimmer und sieht, dass da halt so eine riesengroße Clownsstatue, also so eine Figur in einem Schaukelstuhl sitzt. Und die findet sie irgendwie ganz komisch und dann überlegt sie auch, ob sie die abhängt. Und dann telefoniert sie aber irgendwann mit dem Vater, weil der wissen will, ob alles okay ist. Und dann sagt sie, ist alles okay, aber ich finde die Clownsstatue wirklich echt oder die Clownspuppe ganz unheimlich. Und dann hört das quasi auf mit, wir haben keine Clownsstatue.
Ja, das ist aber gut.
Und die bekommen mich auch jedes Mal.
Ja, sehr schön.
Ja.
Viele Stories gibt es sicherlich auch unter unseren Creepies, irgendwelche
ganz
Urban
sicher.
Legends, die wir nicht kennen. Wir könnten ja vielleicht mal eine Hörerfolge mit Urban Legends aus der Creepy Family machen.
Vielleicht gibt es die ja auch so regionenbezogen, weißt du?
Stimmt.
So, also mit so örtlichen Mythen oder sowas.
Ja, finde ich total spannend.
Gibt ja auch immer irgendwelche verlassenen Gebäude, wo es angeblich das Tor zur Hölle gibt oder so. Also da gibt's ganz viele lokale Geschichten. Aber du bist doch vom Dorf. Du müsstest doch eigentlich auch die Legende kennen, wenn ein Baumstamm auf der Straße liegt.
Dann passiert genau was?
Dann steigst du aus und willst den Baumstamm wegräumen, ja, oder das Gestrüpp, das da liegt. Und wenn du wieder einsteigst, dann sitzt der Mörder hinter dir.
Ach so, ja, sowas.
Das, ja, siehst du, das natürlich. Sind alles Urban Legends.
Ja, ja, stimmt, stimmt. In die Richtung hatten wir auch immer. Aber am Ende kommt alles auf das Gleiche raus. Pass auf dich,
ja,
auf, wenn du
so
draußen unterwegs bist.
So, aber es sorgt eben dafür, dass man eben so innerlich so ein bisschen alarmiert ist. Und das ist ja nicht das Schlechteste.
Nee, das kann manchmal Leben retten.
Ja, aber siehst du, ich finde, jetzt haben wir uns richtig gut für den Creeptober eingestimmt.
Schöne Folge. Vielen Dank für die ganzen Stories.
Sehr gerne.
Hat mir sehr gut gefallen.
Sehr, sehr gerne.
Mein Geburtstagsgeschenk quasi. Zu ein Jahr Creepy.
Stimmt. Ja, kann man so sagen. Ja. Viel Spaß damit.
Dankeschön.
Gut, aber dann würde ich sagen, dann war's das für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creepy Real.
And scary on.
Wir sehen dich im Creepy.